Leute, heute gibt's ein Interview, das wirklich nichts für schwache Nerven ist. Ist leider so, dass, also ich habe einen Bauherrn interviewt, der erstmal eigentlich augenscheinlich alles richtig gemacht hat und auch gar nicht viel wollte. Er wollte halt einfach ein Haus, ne? Und hat auch einen der am Markt sehr präsenten und großen repräsentativen Anbieter genommen. Und jetzt auch gar keiner irgendwie aus dem Billigsegment oder sowas, sondern schon wirklich was eigentlich erstmal augenscheinlich Hochwertiges. Und trotzdem ist der Bau überhaupt nicht so verlaufen wie geplant. Und was alles gewesen ist, das seht ihr jetzt im Interview. Die Namen von der Baufirma, wie immer, nennen wir natürlich nicht. Aber wenn ihr wissen wollt, welcher Anbieter das war oder wenn ihr da ein Gefühl habt, dann schreibt mir gerne. Ich kann es euch dann immer gerne weitergeben. Aber wie gesagt, öffentlich können wir das hier nicht machen. Und wenn ihr andere Fragen habt, dann ja, schreibt mir.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Genau, also vielleicht kannst du mich einfach nochmal so ein bisschen abholen, wie das Ganze bei euch losging, ne, bevor wir so in die Themen reingehen, wie jetzt so die Baustelle nachher gelaufen ist. Aber vielleicht einfach nochmal, ihr habt ja wahrscheinlich den gleichen Weg wie viele andere auch über Musterhäuser oder erstmal sich so grundlegend informieren, dann für einen Anbieter entscheiden. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen anfangen an der Stelle, weil da sieht's ja meistens noch ganz gut aus, ne?
Ist richtig, ja. Wir sind im Frankfurter Raum und da ist in Bad Vilbel halt die große Musterhausausstellung und 2018 waren wir da halt unterwegs, nachdem wir das Glück hatten, ein Grundstück zu ergattern bei Wiesbaden. Und da war man dann unterwegs und wir als Familie wollten die ganze Zeit nachhaltig bauen. Das war mir sehr wichtig. Mhm. Also KfW 40 plus mal mindestens und da wollten wir mal gucken, was da so los ist. Und wir kannten nicht. Und nach vielen anderen Besuchen kamen wir dann noch in das Musterhaus, hatten eigentlich schon keine Lust mehr, aber wurden dann tatsächlich überrascht von dem Produkt, weil das muss man halt schon sagen, das ist überzeugend, auch wenn man sich die Energiewerte und so dann anguckt von der Fassade und so weiter. Es ist tatsächlich, zumindest rechnerisch, sind es Plus-Energiehäuser, also deutlich besser nochmal als KfW 40 Plus. Und die Firmenphilosophie, dass man das so baut, weil man das richtig und wichtig findet, das hat uns begeistert. Und waren auch die Verkäufer extrem nett und haben uns viel erklärt und war alles sehr transparent und nett. Und ja, haben wir da im August 18 unterschrieben.
Okay.
Genau.
Schon erstmal so viele Firmen sind ja da gut drin, sich wirklich sehr hochwertig auch zu verkaufen und das gut zu machen. Ne, da gehört auf jeden Fall auch dazu. Und wie ging es denn dann nach der Unterschrift weiter? Hat man da irgendwie dann schon ein bisschen was gemerkt oder ist das...
Man hat gemerkt, dass der Laden brummt. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Aber das ist, glaube ich, ja in der gesamten Branche so gewesen, dass die Auslastung sehr, sehr hoch ist. Und der doch sehr manuelle Planungsprozess dann ein bisschen überrascht, indem man erstmal ein Standardhaus kauft, eins von der Stange. Und das wird dann mit einem Preis X dann unterschrieben. Also eine völlig falsche Vertragssumme im Prinzip. Und dann wird das mit einem Architekten, der extern dann vergeben wird, externer Architektenvertrag. Und zwar mit deren Studio, also mit dem Büro, mit dem die immer arbeiten, wird dann das Haus geplant und dann wird dieses Haus zugeschnitten auf dann unser maßgeschneidertes Haus. Ne? Baut tatsächlich meistens eben eine maßgeschneiderte Häuser. Ja. Was uns auch wichtig war, aufgrund, dass wir ein Zweifamilienhaus mit Einliegerboden brauchten.
Ja, das ist nicht mehr der Standard, ja.
Genau. Ja. Und dann, das war dann schon schwierig, muss ich zugeben, weil man merkte dann auch, dass diese Architekturbüros doch eher auf Masse getrimmt sind. Hohen Durchlauf und dann mal schnell mal was hingezeichnet und dann denkst du so, was ist das? Ja. Und dann hat man so plötzlich so eine Loggia da drin, wo man so denkt, ja, was soll die da? Die nimmt doch nur Wohnraum weg und naja, sei es drum, wir haben uns dann zwischen den Jahren 18 da, hochschwanger meine Frau, haben uns dann da hingesetzt zwischen Weihnachten und Neujahr und haben das Haus im Prinzip dann selber nochmal gezeichnet und auch angefangen, zentimeterweise zu schrumpfen, um 10 Zentimeter Schritte, um es günstiger zu machen und wirklich so unter bis nicht mehr geht, dass alle Möbel genauso reinpassen, dass es genauso ist, wie wir es brauchen. In dem Baufenster war es ein bisschen schwierig, das war nicht so ganz so groß genug für so ein Objekt, aber es hat geklappt und wir haben echt einen guten Entwurf, glaube ich, hingekriegt. Der wurde dann auch so umgesetzt und statisch alles machbar und so. Mhm. Und das ist dann auch Sneak Peek. Es ist auch richtig toll geworden, also als wir da drin standen. Ja, das ist, muss man sagen, das ist uns echt gut gelungen. Da waren wir richtig mega happy und überrascht. Okay. Ja, und ab dann, ja, dann war irgendwann Bauantrag, dann Anfang 19 unterwegs und Ende 18 noch tatsächlich. Und das hat dann ewig gedauert, bis der zurückkam. Ja. Nämlich 9 oder 10 Monate.
Oh, okay, ja. Wart ihr aus dem Bebauungsplan irgendwie raus, oder?
Es waren gar klar kleine Abweichungen, genau, aber nur aufgrund, dass der Bebauungsplan von 98 ist, ein bisschen angestaubt und da war so ein bisschen was mit Grundflächenzahl, also Außenbereich und so, dass die ein bisschen gesprengt wurde. Also nichts Dramatisches, wo auch das Architekturbüro gesagt hat, also naja, das ist nicht kritisch und sie kennen das anders. Und das war auch tatsächlich das Problem. Das Amt hat sich dann immer andere Dinge aus den Fingern gesaugt, die nicht nachvollziehbar waren. Sie hätten gern noch die Berechnung nach die Norm so und so, die aber, das ist die alte. Die wollten sie dann einfach, obwohl die neue schon beilag. Und das war, merkte man dann schon, das ist einfach irgendwie Schikane. Und kritischer wurde es dann im Bereich Wärmepumpe, da musste nochmal umgeplant werden und so. Aber letztlich machbar alles und eigentlich nur Verzögerungstaktik. Aber wir hatten eigentlich Baugenehmigung dann im März 19. Mhm. Also jetzt auch schon wieder über fast 2 Jahre bald. Ja. Und dann geht es erst, wir durften dann schon bemustern, muss ich auch sagen. Wir durften dann Ende 19 durften wir bemustern. Normal wird bemustert, wenn die Baugenehmigung da ist, aber man hat gesagt, naja, jetzt dauert das ja schon so lange, wir können schon mal bemustern, wird schon gut gehen, so ungefähr. Das lief auch okay, auch wenn man da war, es noch extremer mit dem Druck, dass es ein extremer hoher Durchlauf war von Kunden und dann langes Feedback, wenn man noch Änderungen hatte im Nachgang und so, wie das gedauert hat. Und aber da macht auch selbst das Leben schwer. Das ist, glaube ich, auch, werden wahrscheinlich heute Bauherren immer noch so erleben, dass das noch knapper bemessen wird, die Zeit und auch Elektroplanung. Ich meine, wenn man sich da dann 5 Stunden hinsetzt und jede Steckdose von Hand malt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn einem das um die Ohren fliegt. Ne? Also da gibt es heute, glaube ich, bessere Methoden mit Planungstools oder so. Ne?
Ist schon bei vielen Firmen so ein Thema, dass die Bemusterung schon immer als sehr stressig empfunden wird und dass halt auch sehr viel da drin ja geklärt werden muss in kurzer Zeit. Aber ist halt immer so.
Wir kamen eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet und trotzdem meine Abkürzung eigentlich nie drin. Das ist, muss man schon sagen. Ja. Aber wie gesagt, letztlich waren wir dann auch happy mit dem Standard, der da angeboten wird. Das kann man auch schon mal lobend war was erwähnen. Also kamen auch echt gut mit den Fliesen zurecht, die im Standard waren oder so. Mussten selten irgendwelche Ausreißer nehmen. Also das ist schon okay. Bäder mussten wir ein bisschen streiten, dass wir da dann unsere nehmen konnten, unsere Badmöbel, die wir wollten. Mhm. Aber auch das ging dann letztlich durch. Und noch ein paar Sonderwünsche zum Bereich Kühlung wollte ich noch haben. Ich gehe von heißeren Sommer aus in Zukunft. Und so, das hat alles geklappt. Ja. Mhm. Dann haben wir endlich Baugenehmigung und dann geht es erst in die technische Prüfung bei. Also es ist dann kein Baustart möglich, sozusagen. Wird dann technisch geprüft, da muss man auch auf seinen Slot warten und dann geht es, wenn die durch ist, das war dann im Juni der Fall, Juni 19, dann geht es in die Werksplanung und dann war unser Slot dann für Januar, Februar dann angesetzt, also was war das dann? Diesen Jahres, genau, 21. Unser hat ein Verkäufer dann noch interveniert, um von der Mehrwertsteuer zu profitieren, was natürlich letztlich nicht geklappt hat, weil zu starr unterwegs ist, hat dann den Dezember rausgepickt, dann 14.12. Letzten Jahres, dass es noch vor Weihnachten gestellt wird, auch mit Puffer zu Weihnachten und letztlich gab es dann kurz Corona im Werk und dann war es 3 Tage später, da haben wir uns noch gefreut, ach ja, es klappt doch noch alles. Ja, heute rückblickend muss ich sagen, einer der größten Fehler überhaupt noch, dass ein Zweifamilienhaus in der Größenordnung mit Fettenwalmdach in 5 Tagen konstruieren zu wollen, das hätte müssen. Ich hatte keine Ahnung, aber das konnte nicht klappen.
Okay, bevor wir jetzt gleich auf die Baustelle kommen und was da dann, wie es da dann so ein bisschen bergab ging, vielleicht wart ihr zu dem Zeitpunkt schon irgendwie über eine Festpreisbindung oder sowas raus oder war das mal ein Thema?
Wie meinst du raus?
Naja, der Festpreis ist ja nur für eine gewisse Zeit fix.
Ach so. Und nee, tatsächlich, der nie irgendwas problematisch ist. Also Bemusterungsprotokoll, mit dann kriegt man Vertragsänderungen und den Engpreis und der steht. Okay. Es gab auch nie irgendwie einen Hinweis auf irgendwelche Drohungen, wenn nicht, bis dann und so. Gibt es auch nicht in der Bauleistungsbeschreibung. Auch heute sicherlich anders, gehe ich mal von aus, auch mit Blick auf Holzpreise und Co. Aber in unserem Vertrag ist nichts dergleichen. Okay. Was in unserem Vertrag verankert ist, ist 10 Monate später darf man einziehen. Also 10 Monate nach Baubeginn.
Ja. Zumindest ist das erstmal die Vorgabe, die halt...
Was dann ist, wenn nicht, steht dann natürlich nicht.
Das steht dann nicht, ja.
Und das interessiert, wie ich jetzt heute weiß, auch keinen, weil das ist natürlich abgelaufen. Ja. Wir wohnen nicht drin, also ja. Naja.
Okay. Und gut, dann wurde das Haus gestellt. Und wie ging es dann weiter? Also was ist dann passiert?
Es hat nicht gestellt, das Haus. Mhm. Muss man schon mal sagen. Es war eine Firma namens mit denen die wohl öfters arbeiten. Die waren zu siebt. Die erste Wand schwebte um 9.30 Uhr ein. Mhm. Nach 6.30 Uhr Baubeginn haben wir schon so gedacht, ja, ist wahrscheinlich irgendwie noch was anzurühren gewesen, Zement, keine Ahnung.
Ja.
Und ehrlich gesagt, wir haben uns nichts dabei gedacht. Irgendwann geht es ja dann doch schnell, dann steht das Erdgestell, denkst du, oh ja, cool, ne? Und der Einzige, mit dem wir sprechen konnten, weil der Bauleiter nicht vor Ort war, der war durch die Jahresendrallye 19 dann auf vielen anderen Baustellen zugegen. Der war auch erst ein paar Wochen im Unternehmen, hatte ja leider keine Ahnung, muss man auch heute rückblickend sagen, arbeitet auch nicht mehr ein paar Wochen, Monate später. Der war nicht erreichbar und hat nicht koordiniert, wenn dann mal aus der Ferne ein Telefonanruf. Und der Einzige, mit dem wir sprechen konnten, war dann halt er am Telefon und unser Kranführer. Der war einer, der oft Fertighäuser stellte und der sagte so an Tag 2 am Nachmittag, sagte er, also das ist so langsam, die arbeiten zwar genau, die messen dann nochmal, ob das gerade ist und keine Ahnung, und dann nochmal raus und wieder rein, aber es ist schrecklich. Ne? Also der war not amused.
Okay.
Das war so das erste Alarmsignal für uns, wo wir sagten, okay. Naja, dann war Stelltag 4 angebrochen, wo dann eigentlich man ja eigentlich nur noch über Dach redet. Ja. Wir hatten noch immer kein Dach, geschweige denn die Stahlträger dann auf dem Dach. Also wir haben zwei Vollgeschosse und dann halt nur Dachboden, einen Kaltboden. Mhm. Und eben halt kein Standardbinder war im Dach, muss man sagen, sondern wir wollten ein fetten Dach, damit wir auch noch einen Dachboden haben zum Lagern, ja, weil wir keinen Keller haben. Mhm. Und das hat überfordert, dieses fetten Walmdachkonstruktion. Da hatten sie nämlich keinen Schimmer, wie das geht.
Okay.
Und hatten aber auch keinen Stellmeister, der weiß, wie das geht. Das ist eigentlich vertraglich festgelegt zwischen und das habe ich hinterher dann rausbekommen. Mhm. Hatten die nicht, haben die nicht gemacht, wussten angeblich, wie es Bescheid. So. Und dann haben sie festgestellt, okay, jetzt haben wir nur noch heute und morgen und dann ist Weihnachten. Mhm. Dann brechen wir lieber jetzt ab, machen eine Folie drüber auf einem Flachdach oder Nichtdach, als wir dann einen halbfertigen Dachstuhl haben.
Okay.
Bis dahin noch relativ smart der Move. Wir haben uns natürlich Sorgen gemacht und haben dann alles inspiziert, wie sie auch das Material irgendwie dann, was ja da war auf der Baustelle oder eigentlich auch nicht auf der Baustelle, sondern auf dem Nachbargrundstück, weil Logistikfläche hatte auch vergessen, wo man dann vielleicht den ganzen Krempel hintut, anstatt ihn auf die Straße abzuladen. Haben wir dann organisiert, beim Nachbarn zu lagern. Da lag es dann in Schnee und Eis. Wir haben es dann gesagt, hier, guck, dass das alles sicher ist. Ich habe auch versucht zu gucken, dass die ganzen Tacker alle gut sind und naja, hinterstellte sich raus, wir haben keine Ahnung, wie man vertackert, nämlich Folie falten und dann vertackern und ne, schön fix. Ne? Mhm. Zweiter Weihnachtsfeiertag, ein bisschen Wind, ein bisschen Regen, schon war die Folie gerissen auf dem Flachdach. Da sagten mir, die steckten mir dann die Nachbarn. Ich war nicht vor Ort, hatten mir dann gleich Bilder geschickt. Und
okay.
Das habe ich dann dem Bauleiter gemeldet. Der hat dann irgendwie zwischen den Jahren einen Dachdecker vor Ort organisiert, der dann das Kleben geht, die Folie. Und das war halt so mittelprächtig. Das waren dann noch andere Stellen und ich bin dann am 4.1. gleich hingefahren und eine Stunde entfernt von uns, muss man sagen.
Ja.
Und habe mir das Drama angeguckt und habe dann halt so Hochwasser im Obergeschoss gefunden, plus Schnee. Ja. Und
okay.
Da war dann mal der Spaß dann vorbei, eigentlich.
Ja. Okay. Und gab es dann eine Reaktion irgendwie oder wurde dann was gemacht? Normal wird ja dann Dämmung getauscht im Endeffekt oder?
Der Bauleiter war bis 11. im Urlaub, der war nicht erreichbar. Ich kriegte dann am 5. kriegte ich einen aufgeregten Anruf aus der Zentrale, der Kran sei da und der Trupp sei wieder da, der käme nicht rein, weil da wäre jetzt Schnee auf der Straße. Ich so, sorry, ich wusste weder, dass ihr kommt jetzt schon, geschweige denn, dass ein Kran jetzt kommt. Abgesehen davon, ja, es ist halt im Taunus, in den Bergen, das kann schon mal sein, das muss man halt vorbereiten. Ja, dann ist der Kran wieder weggefahren und dann haben sie am 7., glaube ich, begonnen, den Dachstuhl zu konstruieren. Und der war dann so um den 19. herum war der dann fertig, sodass dann diese, ich vergesse immer den Namen, diese bitumengetränkten Holzplatten, die dann praktisch auf den Fetten liegen, so Unterputzplatten oder was das auch immer sind, die das an einigermaßen dicht machen. Das ist aber halt auch eigentlich ja nur Holz. Von Decken war noch nichts zu sehen. Also okay. war nur zu, sage ich mal, erstmalig. Und innen nass, wenn man so will. Ne? Mhm. Und das Dach, das schon mal vorwegzugreifen, das Dach fertig gedeckt, die inklusive Spitze zu, die dann auch noch lange schwierig war, und Dachfenster drin am 3.3.
Okay.
Um das mal so zeitlich einzuordnen, was eigentlich an Stelltag 3 oder 4 vielleicht mal passieren sollte, hatten wir dann 3 Monate später.
Okay.
Und es gab dann, wie gesagt, den Bauleiterwechsel im Februar, als ich dann das eskalieren musste, und gab dann tatsächlich einen Ortstermin im Mitte Februar, wo dann Bereichsbauleiter vor Ort dann war, dem das, ja, muss ich heute sagen, rückblickend hatte der auch keine Ahnung, wenn ich so über das Gespräch nachdenke, was er so alles über Schimmelsanierung und Probleme erzählt hat, weil natürlich Anfang Februar fanden wir dann Schimmel an den ersten Gipskartonplatten. Mhm. War ja eigentlich zu erwarten, wie ich heute weiß, das ist ja gefundenes Fressen.
Ja, einmal zu erwarten, und aber ja auch noch nicht wirklich dramatisch sozusagen, wenn man es halt
gleich löst. Wenn man dann halt mal handelt. Ja. Aber es war immer so die Auffassung, die so kommuniziert wurde, war, naja, ist kein Problem, das machen wir dann schon, und die Wolle kann nicht schimmeln und da kann nichts, in der Wand kann sowieso nichts sein, weil die ist ja dicht durch die Dampfbremse.
Ja.
Ja, kann man so hinnehmen, wenn jetzt eine Außenwand im Holzbau dann draußen steht, ohne Dach, das drüber, was das schützt, kann man sozusagen, sagt unser Gutachter ganz klar, natürlich kann da Wasser rein von oben, ist ja kein Stahlkonstrukt oder Glas. Ja, anyway, der hat sich da nicht so geschockt gezeigt, außer vom Zustand der Baustelle. Da gab es mächtig Ärger über Brotreste und Zigarettenstummel in der Baustelle. Da gab es dann ordentlich Anschiss, aber das war es dann auch. Und dann hieß es viel Beteuerung, ja, machen wir. Und eine Woche später wurden die Schließzylinder getauscht, wir hatten keinen Zugang mehr zur Baustelle. Okay.
Was ja vertraglich. Und
eine weitere Woche später ist es, das ist soweit, ist es richtig, aber jetzt natürlich in dem Zusammenhang, dass man jetzt was vertuschen wird wahrscheinlich. Wir haben letztlich 2 Wochen später mit unserem Anwalt den Schlüssel wiederbekommen, weil wir haben halt Hausrecht. Ja. Das ist so, weil es unser Grundstück. Eine weitere Woche nach der Schlüsselwegnahme im Prinzip hat die Sanierung begonnen, indem also der Bub dann wieder vor Ort war und angefangen hat, die verschimmelten Platten von den Wänden zu kloppen und die Spuren schön weiter im Haus zu verteilen, die durchs Haus getragen hat. Also auf die üblichen technischen Richtlinien, HEPA-Filter, Schutzanzüge, Schleusensysteme etc. pp. X.
Also kann man nicht wirklich irgendwie Schimmelsanierung nennen, sondern...
Nein, ich habe das jetzt mal spitz so gesagt, weil so schien es ja, wir machen jetzt alles schön, aber es war ohne Rücksicht auf irgendwas und auch völlig ab von Normen und Gesetz, wie man weiß.
Okay. Und zu dem Zeitpunkt, hast du jetzt gesagt, hattet ihr schon einen Anwalt eingeschaltet?
Das ging dann da genau los. Also als der Schlüssel weg war und wir dann merken, jetzt beginnt die Sanierung mit, die es sowieso seit Anfang an jetzt verbockt haben, da haben wir gesagt, okay, jetzt geht's hier nicht weiter. Das kann nicht gehen. Okay. Jetzt müssen wir uns schützen und uns dann beraten lassen und einen Bauanwalt gefunden. Und
Und nur mal so Interesse halber, was war dann so quasi so die erste Amtshandlung? Also klar, der Schlüssel zurück, ne? Aber hat der Anwalt dann irgendwie so einen Plan vorgelegt, jetzt muss man das machen, Fristen setzen, oder wie war da so der Plan dann?
Der Plan ist eigentlich auch rechtlich ja ganz einfach. Mhm. Immer gesagt, es ist kein Mangel. Mangel gibt es erst bei Abnahme. Das Haus ist sozusagen mangelfrei, es ist Erfüllungsphase, sie können machen, was sie wollen. Ja. Bei Schimmel ist der Fall allerdings ein bisschen anders gelagert. Da gilt halt die Nachweispflicht durch, jetzt in dem Fall. Man muss dann darlegen, warum, wieso, weshalb, Sanierungskonzept und wie sie damit umgegangen sind und warum. Da sind sie in der Beweispflicht. Und so wurde das auch immer von unserem Anwalt dann kommuniziert, dass sie gesagt haben, wir waren dann nochmal mit einem weiteren Gutachter vor Ort, also anfangs dann im März, wo wir dann, wie gesagt, da das Dach endlich zu war und dann festgestellt haben, was alles der Trupp gemacht hat, sage ich mal, nämlich nichts Gutes. Und ab da haben wir dann den Anwalt geraten, dass wir noch einen zweiten Gutachter hier aus Hessen dann nehmen, der öffentlich bestellt und vereidigt ist, um etwaige absehbaren Prozess dann gewappnet zu sein, ne, dass die Beweisführung ordentlich ist. Das war zum Glück dann auch noch Herr hier aus dem Hessischen, sehr bekannter Hund, der auch sehr gute Schadstoffexperte ist, auch die Bundesregierung oder die die Ministerien berät, Schadstoffbereich, der hat sich das dann angeguckt und hat eben diese Pflichtverletzungen auch dokumentiert, die dort was passiert sind. Und die wurden immer eins zu eins im Prinzip weitergereicht mit Fristsetzung auf Antwort, was denn jetzt der Plan ist und wie das so weitergehen soll. Und immer seit Januar, ich bin kein Typ, der kein Teamplayer ist, bin kein dieser Bauherrn, der sich einfach nur über jeden Mist aufregt. Im Gegenteil, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte es kooperativ bauen, ich bin Teamplayer und ich kommuniziere frei, ich mache To-Do-Listen, wie auch immer, ne, was anliegt. Und versuche da zusammen zu kooperieren und alles, das haben wir über den Anwalt auch immer versucht, zu sagen, hier, das ist die Frist, aber wie können wir die Kuh vom Eis kriegen und ihr müsst ja das und das tun und das ist das Gutachten dazu, nehmt mal bitte Stellung und wir sind immer gesprächsbereit. Mhm. Ne? Immer betont, ne? Jederzeit hier, Telefon, was auch immer. Und da kam nie was zurück, eigentlich jetzt das ganze Jahr eigentlich nicht, wenn man das zusammenfasst, könnte man es wahrscheinlich auf zwei Seiten schreiben, was die klassische Kanzlei geschrieben hat, im Prinzip immer nur, wir haben keine Ahnung, es interessiert uns nicht, am Ende ist das Werk mangelfrei und einen Schimmel gibt es sowieso nicht. Hm. Das ist so, wenn man das mal die Quintessenz da rausnimmt, das, was da immer kommuniziert wurde. Also wir haben 5 Seiten hingeschrieben, da kam ein Satz zurück.
Ja.
Und das ist so dieser riesen Kommunikationsgap, der eben so anstrengend ist, dass man einfach nachweist und macht und tut und auf unser Geld verbrennt in horrenden Summen, was Gutachten ja kosten und Anwalt. Und am Ende versickert das irgendwo und die sagen, ja, interessiert uns nicht. Klack doch oder was auch immer sie sich denken. Ich weiß.
Deren Argument ist gerade immer, wartet ab, bis das Haus halt übergeben wird. Da muss es mängelfrei sein, oder? Das ist immer
so der Position. Und gegebenenfalls würden uns dann auch Nachweise vorgehen, falls nötig.
Okay.
Nur dann, jetzt muss man halt noch einen Schritt weitergehen, da ich weiß nicht, ob du noch Fragen zum vorigen Vorgang hast, bevor wir jetzt noch weiter ins Jahr dann vorangehen oder ob das jetzt, ich glaube, es schon genug Details.
Ja, das war schon ziemlich tiefgehend, ja. Aber ja, ist da eine schwierige Situation. Die Frage ist aber, also haben die dann irgendwann quasi intern beschlossen, das Haus lassen wir jetzt so stehen, weil wenn du sagst, es ist ja immer noch nicht fertig, dann kam es ja auch nie zu der Situation Übergabe oder Ähnliches. Ne?
Also es steht heute da wie Stelltag 6 oder so. Es hat ein Dach und also der Elektriker war drin. Okay, das stimmt. Also doch nicht Stelltag 6, aber so vom Rohbau her schon. Im Gegenteil, wobei eigentlich schlechter, weil die Innenwände fehlen halt. Es ist alles offen. Man muss über Metallplatten laufen, dass man halt nicht durch das Gebälk dann fällt in den Decken. Und die Wände sind offen, also die Innenwände sind alle wollelos und gipskartonlos, entkernt, wenn man so will, aber nicht die Außenwände.
Die Außenwände sind haben die da nicht, also gab es da irgendeine Argumentation, warum die jetzt nicht weiterbauen dann im März, nachdem dann irgendwie Dach zumindest soweit war?
Oder lag im März eigentlich im Prinzip keine. Im März haben sie, glaube ich, das weiß ich eben nicht, weil Kommunikation nicht stattfindet. Ich kann ja immer nur das Ergebnis begutachten. Wir haben uns dann tatsächlich auch einen neuen Bauleiter geschickt, der ein absoluter Engel war, der wirklich fantastisch war, der endlich auch mal mit Trupp da aufgeschlagen ist. Die haben dann das Dach nochmal runtergedeckt und die Sturmhaken auch mal dran gemacht, die PV-Anlage an der richtigen Stelle montiert und haben auch die Baustelle ordentlich gemacht, also auch aufgeräumt und der hat das wirklich sehr gut in den Griff gekriegt, da hat man echt Hoffnung. Der war auch total kommunikativ und nett und hat uns verstanden und dachte so, okay, jetzt kommt die Kuh vom Eis durch den. Der ist dann aber auch irgendwann angeeckt nach oben hin und durfte dann irgendwas nicht mehr. Warum, wissen wir nicht. Es gab dann wir haben uns auch an Geschäftsführer gewandt, muss man auch sagen, per Mail einen Hilferuf schon im März gesagt, Hilfe, irgendwas läuft hier schief, wir wollten doch eigentlich nur ein Haus und Hilfe, Hilfe. Da kam auch nicht wesentlich was zurück, außer, ja, es läuft. Ja. Mein Team kümmert sich. Ja, und dann gab es tatsächlich wohl eine Zeit, wo die einen Sanierer gesucht haben.
Okay.
Der sich den nachgewiesenen Schimmelstellen dann zwischen den Latten und an den Wollen und so sich dann annimmt. Weil die waren halt zwar geöffnet, aber nicht entfernt. Ne? Also es war ein bisschen geöffnet, der Gipskarton rausgetragen, aber dahinter halt das Gebälk und so. Ja. Und die Wollen waren halt teilweise noch nass oder verschimmelt.
Okay.
Und das haben sie wohl scheinbar eingesehen, weil da haben sie eine befreundete Firma aus dem Schwäbischen beschafft, die öfters schon mal für die was gemacht hat. Die das dann machen sollten. Der war auch sehr nett, den habe ich auch persönlich getroffen, gesprochen, dem tat das auch total leid und der hatte, glaube ich, auch den Anspruch, das gut zu machen, dem kann ich nichts vorwerfen. Aber er durfte halt nur bis zur Dammsperre gehen.
Okay.
Und das hat er auch getan. Er hat dann da aufgehört. Sperre sage ich immer, darf Bremse, es ist alles keine Sperre, sperrt nichts. ja, und ja, dann haben wir am nach langem, dann war der fertig und dann gab es wohl eine Raumluftmessung, ohne dass man es Bescheid gegeben hat, ohne dass wir begutachten konnten, wie die funktioniert, ob die sachgerecht durchgeführt würde. Ergebnis liegt uns auch nicht vor, außer dass man mündlich gesagt hat, alles schick.
Ja, okay.
2 Wochen später waren wir dann mit unserem Gutachter, dieser Sanierfirma vor Ort und dem Bauleiter, dem wieder neuen Bauleiter, nicht mehr den guten, sondern einen anderen, waren wir vor Ort und haben dann endlich erreicht, dass man mal einen Holzstand eröffnet an einer neuralgischen Stelle, die uns kritisch vorkam. Das war Anfang Juli. Und da sind dann alle doch ein bisschen vom Stuhl gekippt, inklusive dem Sanierer, weil der hat das auch nicht erwartet, weil wir haben eben Wasserspuren in der Wolle, senkrechte, gefunden und dahinter halt organischen Befall. Mhm. Haben wir eine Laborprobe gemacht und ist auch positiv, ist, kann man jetzt sagen, wie man will, ist wahrscheinlich nicht dramatisch, ist nicht total verfault, das Holz oder so, aber es ist da. Und es ist halt eben nicht so, wie sagt, da kann nichts sein. So. Dann hat es fallen lassen am 3.7., seitdem ist nichts passiert. Mhm. Bis heute.
Okay.
Oder bis letzte Woche.
Okay. Okay.
Ja, da dachten wir erst so, ja, okay, jetzt haben sie es geschnallt, jetzt passiert irgendwas, jetzt rechnen sie was, jetzt produzieren sie es neu, denken sich wunderbar aus. Ja. Ne, gutachterlich ist das ganz klar, eigentlich muss komplett entkernt werden, Rückbau bis auf den Holzständer, jede Wand kontrolliert werden, dann baut man es wieder auf. Oder man sagt, ey, das ist zu teuer, das hat keinen Sinn, wir fahren das Ding zurück ins Werk, nehmen die Fenster und fahren von vorne an. Das
genau,
fangen von vorne. Muss man kontrollerisch dann rechnen, also eine Sanierung ist ja eine ziemliche Sisyphusarbeit bei Außenfassade, denke ich, das ist wirtschaftlich eigentlich Wahnsinn. Wurde mir zumindest so gesagt. Aber dem ist nicht so. Seitdem, wie gesagt, jetzt haben wir halt die Schreiben hier liegen, nach monateweise jetzt Ping-Pong seit Juli mit Gutachten und so weiter, mit Nicht-Antworten. Und im Prinzip ist die Antwort aber nur so, das Haus ist schimmelfrei, gutachterlich bestätigt. Nachweise gibt es am Ende.
Okay. Also würden die jetzt wieder quasi die Bautätigkeit innen aufnehmen und...
Haben sie tatsächlich jetzt Ende letzter Woche, haben sie... das aufgenommen mit einem Teambauleiter, der neu eingesetzt wurde, der sich jetzt dem annehmen soll. Und plötzlich baut man jetzt weiter. Und dann dachten wir, naja, okay, der wird das ja wohl ordentlich machen. Nein, die haben jetzt Material bestellt. Es kommen jetzt, die Woche kam nur tonnenweise neues Dämmmaterial und Gipskartonplatten. Also die machen jetzt zu.
Okay. Aber könnt ihr da irgendwie, also das Dumme ist, man hat ja immer keine Handhabe im Endeffekt, sondern... Man muss ja im Prinzip...
Recht haben und Recht bekommen.
Ja. Recht haben und Recht bekommen, genau. Aber ihr könnt ja in der aktuellen Situation nicht viel... Also ihr könnt denen ja nicht sagen, hey, nimmt halt die Wände wieder mit, ne? Fenster raus, baut das Ding einfach nochmal neu. Ne?
Natürlich haben wir das immer wieder gefordert. Wir haben jetzt monatelang haben wir Vorschläge gemacht aller Art. Also sei es den Neuproduktion, also war natürlich das Erste, was wir gesagt haben, Leute, verzettelt euch doch hier nicht, ne? Guckt euch die Gutachten mal an, die schließt scheinbar keiner. Ja. Und dann sind wir weitergegangen, noch einen schmerzhaften Schritt weiter. Okay, dann wie wäre es mit Vertragsabbruch, Rückbau? Ne? Einfach nur die Rückbaukosten, ihr habt halt kein Geld verdient, ja, ist blöd. Ne? Und natürlich das Material verbrannt, die Arbeit ist aber vielleicht ein Schrecken, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Haben wir auch gesagt, ja, dann haben wir wenigstens nur ein Grundstück noch. Ja. Dann hieß es irgendwann zwischen den Anwälten, ja, wir sollen mal ein Ankaufangebot machen.
Okay.
Haben wir gemacht. Ganz fein, säuberlichst mit Gutachten von Grundstück, wie die Wertsteigerung war, mit allen unseren Kosten, mit den Gutachtenkosten, die wir natürlich dann erwarten, dass sie die erstatten. Mhm. Und so, dafür haben sie ein fantastisches Grundstück mit, ja, mangelfreiem Haus, wie sie sagen, dass sie super veräußern können im Taunus, 10 Minuten vor Wiesbaden.
Ja.
Wir sind dann halt blöd, aber wir wollten wenigstens dann, weiß ich nicht, mit einer schwarzen Null oder keine Ahnung, mal wenigstens nicht großen Schuldenberg da rausgehen, abgesehen von Spekulationssteuer oder so.
Ja.
Das Angebot haben sie abgelehnt und haben uns ein attraktives Gegenangebot gemacht, dass wir könnten ja selber verkaufen, als Eigentümer bleiben und sie würden dann alle Kosten unsererseits und ihrerseits gegenüberstellen und von dem Erlös, dass das Haus dann einbringt, würden wir dann uns beide ausbezahlen, beide Parteien. Mhm. Wenn es da zum Verlust kommt, teilen wir den Verlust. Wenn es zum Gewinn kommt, teilen wir den Gewinn. Mhm. Ja, das ist ein attraktives Angebot. Das muss ich sagen. Sind da Sanierkosten und Neuproduktion oder was auch immer sie dann noch alles erfinden. Das tun wir alle auf dem Zettel und dann verkaufen wir es zusammen. Ich verkaufe es, muss die Spekulationssteuer bezahlen und wir teilen den Gewinn.
Ja,
ja, das habe ich doch sofort angenommen. Nicht?
Kannst du nicht machen. Hattet ihr zu dem?
Ja, aber das ist so das, wo unsere Arbeit, man kriegt dann so ein Schreiben, dann nach Wochen, 2 Wochen nach der Fristsetzung kommt dann so ein Schreiben und dann denkt man so, hä?
Ja. Hattet ihr zu dem
Zeitpunkt schon? Das haben wir alles versucht. Wir haben alles versucht, wirklich alles.
Ja. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon eine Rate bezahlt? Oder was hattet ihr?
Das ist das Schöne und das ist sicherlich auch für andere potenzielle Kunden zum Thema Vertragsprüfung, die ihr ja, glaube ich, auch macht. Ja. Ist der neuralgische Punkt bei, dass es keinerlei Definition gibt, was, wann, wie, wo passiert im Sinne von Bautfortschritt. Ja. Es gibt Anbieter, die schreiben durchaus rein, dass an Stelltag 4 ein Dach drauf ist und die Türen drin oder so. Mhm. Ja, das tut nicht. Stattdessen ist 50% der Bausumme ist am dritten Stelltag fällig. Mhm. Und am dritten Stelltag kriegt man dann ein Formular zugeschickt, da steht drauf, ich bestätige, dass der Baufortschritt im Wesentlichen erreicht ist. Mhm. Und weise meine Bank zur Auszahlung. Ja. Naja, an Stelltag 3 hatte ich noch kein Dach, aber ich habe auch nicht abgesehen, dass ich keins bekomme. Sonst hätte ich sicherlich das Ding nicht unterschrieben. Heute rückblickend. Okay. Ja, das kann man nicht wissen, kann man nicht ahnen und rechnet man, wie gesagt, ja auch nicht mit so viel Mist. ja, aber das war dumm, das zu bezahlen. Aber auch die Formulierung ist wahrscheinlich juristisch toll, im Wesentlichen erreicht. Aber ich finde, ein Fertighaus ohne Dach ist kein Baufortschritt im Wesentlichen. Das sehe ich nicht ein.
Ja, absolut. Ja, ist immer schwierig, weil in der Situation, du hast ja keine Wahl, als zu bezahlen. Weil du willst ja auch, dass es weitergeht. Ne? Du weißt ja auch, okay, wenn ich jetzt nicht zahle, dann bin ich schon wieder im Verzug. Dann machen die sowieso nicht weiter, dann habe ich das Problem. Und da kannst du es ja noch nicht wirklich absehen. Ne? Das ist zu dem Zeitpunkt kannst du wirklich nichts tun. Ne? Okay.
Deswegen sind also jetzt jenseits von mit den Peanuts sozusagen vorher dann halt für, natürlich gibt es bei Bemusterung nochmal einen Betrag und so, ein paar Prozente immer, sind das irgendwas Richtung zwischen 60% und 70% sind bezahlt, liegen bei und deswegen können die sich entspannt zurücklehnen. Das ist, glaube ich, auch die einzige Strategie, dass sie sagen, naja, uns fehlen halt die Restraten, aber ansonsten kostet es nichts. Ja. Dass dann ein potenzieller Rechtsstreit, der dann offensichtlich folgen muss, der sich jetzt wohl nicht mehr abbiegen lässt, leider, dass der dann am Ende noch viel teurer wird. Das ist scheinbar, geht dann im Rauschen unter bei.
Ja, wahrscheinlich. Okay, ja, das ist dann jetzt die einzige Möglichkeit, die ihr wahrscheinlich noch habt, ne? wenn es jetzt halt einfach nicht weitergeht.
Wir haben wirklich, wie gesagt, wir haben alles versucht, inklusive Aufgabe unseres Traums. Ich meine, den Traum haben wir irgendwie auch schon natürlich begraben, aber nach Hoffnung stirbt er immer zuletzt. Aber wir haben es da mit einem Gegner zu tun, der einfach nicht kommunizieren will, der seinen Stiefel so durchzieht. Ich glaube, ist ja auch nicht über Nacht so geworden oder so, oder es sind 3 Köpfe, die das so entscheiden, sondern das machen die, weil die immer damit durchgekommen sind. Weil natürlich, ich bin die arme Sau. Wir als Familie sind die arme Sau, die halt kein Geld mehr haben, die verzweifelt sind, die auch irgendwie vielleicht, manche müssen einziehen, haben kein Geld für Gutachten und so weiter. Wir haben jetzt auch keins mehr, wir sind auch blank und letztlich müssten wir sie jetzt ziehen lassen. Wir müssen jetzt sagen, ja, okay, wir haben alles bis hierhin top nachgewiesen. Ja. Und am Ende wird es dann zur Abnahme kommen, werden sie es uns mangelfrei zur Abnahme anbieten. Und da können wir natürlich nur sagen, nein, es kann nicht mangelfrei sein. Wir haben gemeinsam im Juli Schimmel und Holzstände gefunden. Ihr habt keinerlei Sanierung betrieben, die wir beobachtet haben. Ja. Ich weiß, die werden sie auch nicht aus dem Hut zaubern. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so weit gehen, dass sie dann irgendwie sagen, wir haben im August da irgendwas gemacht.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz dünn.
So weit bringen, dass er sowas unterschreibt, ne, wäre ja auch.
Richtig, ne? Das, wen auch immer sie da haben als Gutachter. Das ist nicht abnahmefähig. Und dann wird es natürlich wieder darum gehen, es ist eigentlich fertig, aber dann wird wieder der Holzständer geöffnet, wieder beprobt, vom wahrscheinlich gerichtlichen Gutachter. Mhm. Ja, wie wir das als Familie dann stemmen werden können, in ein paar Monaten, wenn es soweit ist, ich weiß es heute nicht. Aber es war jetzt erstmal für uns der Punkt, damit rauszugehen, das mal melden macht frei und das für den einen oder anderen vielleicht vor dem größten Fehler ihres Lebens, wie es bei uns war oder ist, zu bewahren und zumindest massiv auf der Hut zu sein, nicht vom Produkt sich blenden zu lassen, sondern halt. Also der Bauvertrag ist ganz großer Mist und da ist natürlich auch ein Rücktritt ausgeschlossen, eleganterweise. Ne? Ja. Auch so. Und Sie dürfen wegen allem Mist, dürfen Sie kündigen, sonderkündigen, aber als Bauherr hat man keine Rechte. Ja. Und dann diese Definition eben von den Zahlungen, wann sie antreten und was dazugehört. Ne? Das ist auch nicht definiert. Und ja. Das ist, oder was dann passiert, wenn die 10 Monate gerissen sind mit dem Einzug? Ist auch nicht definiert. Gehört ja. Sauber definiert, weil da stehen wir jetzt. Das steht da. Wir haben dann gesagt, ja, am 19.09. hätten wir einziehen müssen. Was ist jetzt damit? Keine Antwort.
Ja.
Ja, super. Danke. Ja,
das Ding ist halt immer, ihr müsstet ja wieder vor Gericht gehen, um dann wieder irgendwas, einen Schadensersatz zu erstreiten. Jetzt mal nur, wenn das Haus jetzt einfach ein Jahr später übergeben werden würde.
Ne? Mal also ohne unsere Miete bezahlen von alten Dings und vielleicht einen Schadensersatz.
Ja. Genau. Genau. Aber auch
eigentlich ist es logisch, aber das muss man wieder machen.
Ne? Genau. Auch den Weg muss man erstmal gehen.
Ne? Und das ist wieder hier Cash.
Das ist wieder teuer, ja. Das muss man erstmal haben. Und die Nerven muss man auch erstmal haben. Also.
Weil Gericht dauert ja Jahre. Das ist ja leider auch bekannt, dass, ja. Obwohl es jetzt prägnant ist, dass wir Schimmel im Holzständer haben, der zugemacht wird, das wird jetzt 3-5 Jahre dann leiden. Ja, in besserem Zustand, dann ist es vielleicht auch nicht mal verputzt, was es bis heute immer noch nicht ist. Ja. Das ist dann das Nächste, was es eigentlich mit der Außenfassade ist. Die eigentlich noch gut nach 12 Monaten. Ich denke nicht, aber
bei Winter, naja,
sie werden sie zuspachteln.
Ja. Ja, das ist schon schwierig. Also ich glaube, ihr habt an dem Punkt zumindest schon mal alles richtig gemacht, wirklich frühzeitig den Anwalt hinzuzuschalten. Also da war es wirklich schon sehr, sehr gut, weil ihr konntet ja. Jetzt halt wirklich jeden Schritt dokumentieren, was es vor Gericht, glaube ich, deutlich chancenreicher macht. Ne?
Wie du der sagst, Stapel ist so hoch und deren ist halt so klein und da steht eigentlich nichts drin. Und das genau. Allein das ist ja schon bei der Beweislast, die eigentlich auf deren Seite liegt.
Ja, klar. Ja, das ist halt immer das Thema. Jetzt muss man es halt noch durchhalten sozusagen, aber an der Stelle schon mal alles richtig gemacht, alles, was du tun kannst. Ne? Weil wie gesagt, wie du es gesagt hast, du bist immer gegen jemanden, der einfach den deutlich längeren Atem hat.
Ja, finanziell sowieso. Ja.
Finanziell, ne, den kann es eigentlich...
Kanzlei, technisch, ich meine, ja, das ist... Ja.
Deswegen.
Ich finde das enttäuschend, dass das eine Firma, die so Premium vorgibt, in der Arbeitsweise auch, wie die Baustelle gelaufen ist und wie jetzt auch im Nachhinein vom Headquarter dann der Support war, dann an die vielleicht neuen Bauleiter, die keine Ahnung haben können, die immer viel zu sehr unter Druck sind, 12.000 Kilometer im Monat fahren, inzwischen 1.000 Baustellen, ja. Habe ich alles Verständnis für. Aber dann muss man, wenn man so groß geworden ist, so schnell, so groß, muss man halt den Support haben, dass die dann auch agieren können und dass dann auch eine Reißleine mal gezogen wird rechtzeitig und dass man die paar Fälle, die halt schiefgehen im Jahr und es eben kein Bauherr ist, der sich wegen irgendwie 2 Zentimeter Garagenniveau irgendwie echauffiert, sondern wo es halt wirklich eng wird und existenziell für Haus und Projekt und die Familie an sich, die muss man identifizieren können als große Firma und sagen, ja, dann beißen wir mal einen sauren Apfel und holen die Kuh vom Eis. Das ist, und wenn man sowas plant, so eine Winterbaustelle, kann es Schnee geben und Eis und dann ist es kalt und dann kann man nicht so schnell arbeiten und ist alles blöd. Aber dann muss man halt auch agieren können, muss man Puffer haben, etc. Und die Wärmepumpe steht seit dem 5.1. wurde die geliefert von, die steht im Karton im Garten, seitdem. Da heißt es ja, die steht ja später auch draußen, ja. Ja. Ja, da ist der Bach angeschlossen, funktioniert und kühlt sich und temperiert und keine Ahnung. Also die gammelt in ihrem Karton dahin über den Sommer und jetzt steht sie immer noch da und die werden sie einbauen.
Ja.
Ja, man kann das machen, aber es gehört halt so nicht. Und das finde ich so enttäuschend, dass man für so ein Produkt und so einen Preis, den man da bezahlt, dass man das bekommt. Das ist plus das Juristische, das davon mal abgesehen. Aber auch vom Ablauf ist das mangelhaft.
Ja. Ja, das ist wirklich, wenn man in der Situation dann ist, ist es wirklich super, super schwierig, da überhaupt irgendwo einen klaren Kopf zu behalten, glaube ich. Ne, deswegen habe ich schon sehr, sehr großen Respekt vor, wie du hier das auch erzählst und klar strukturiert. Man merkt wirklich, dass du da auch natürlich richtig die Arbeit auf jeden Fall schon gemacht hast, ne, das alles zu dokumentieren und dass das hoffentlich, und da drücke ich dir wirklich die Daumen oder euch, dass es das dann auch wert ist auf jeden Fall. Ja, das ist dann.
Danke, Florian.
Ja, auf jeden Fall.
Ist eine schlimme Zeit für die Familie. Wie gesagt, meine Schwiegermutter wollte mit dazuziehen. Im Juli ist sie in Rente gegangen, hat ihr Haus verkauft, das Familienhaus verkauft, um zu uns zu ziehen. Die wohnt jetzt zur Miete in Wiesbaden. Ja. Das Leben hat eine ganz blöde Biegung genommen, plus das Finanzielle. Wenn das Telefon klingelt, sagt mein Kleiner, der ist 2,5, der sagt Anwalt. Ja, meistens hat er recht. Das ist.
Ja.
Und das ist nicht, wie ein Leben gehört. Wir haben keinen Fehler gemacht. Wir haben niemand was zuleide getan. Im Gegenteil, wir waren immer offen und ehrlich zu haben gesagt, hier, wir haben ein Problem, können wir das lösen. Haben nicht irgendwie gleich, weil wir wollten, eine Klage eingereicht, so pauschal. Das konnten wir auch gar nicht, wollten wir auch nicht. Und man wird so, so behandelt und für dumm verkauft, auch von der gegnerischen Kanzlei mit solchen Schreiben, die einfach nichts sagen und einfach auch sachlich oft falsch sind. Und ja, das zermürbt einen innerlich so sehr, dass man diese Last auf den Schultern hat und man kann einfach nichts mehr tun, ja, außer sich nur noch wundern und eigentlich den ganzen Tag ausrasten. Und das ist schlimm, dass man das erleben muss, ohne dass wir was falsch gemacht haben, außer dass wir gesagt haben, wir hätten gerne ein Haus.
Ja.
Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, genau. Das ist eigentlich euer Job. Ja. Das ist, ja, es tut weh.
Ja. Ja, das ist, ich habe auch leider gar kein, also als ihr mir die E-Mail geschickt habt, habe ich auch so nachgedacht, Mensch, was kann man denn da tun? Aber wie gesagt, ihr habt eigentlich da schon alles wirklich getan, was man tun kann. Man kann es nur dokumentieren und dann wirklich den Rechtsweg einschlagen, ne, und sagen, okay, dann müssen wir jetzt halt klagen und auch auf Schadensersatz, ne? Ja. Das ist was dann hoffentlich wirklich auch in der Rechtsprechung dann funktioniert. Ne?
In 3 bis x Jahren, je nachdem, ja, wie viel Gutachten und Berufungen etc. Ja. Aber ja, wir haben die Beweise zum Glück an der Hand und ich bezweifle, dass es Gegenbeweise gibt und das muss dann das Gericht klären, leider. Ja.
Ja. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und wirklich vielen, vielen Dank, also wirklich großen Respekt, dass du das hier heute mal so erzählt hast, ne, wie es leider halt auch laufen kann. Und ja, wie gesagt, wünsche euch da wirklich alles Gute.
Danke dir sehr, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns mal äußern konnten und es hoffentlich jemand hilft da draußen.
Ja, ihr habt jetzt mitbekommen, was alles sein kann, wenn es wirklich komplett schief läuft. Und leider haben wir den Bauherrn auch jetzt erst kennengelernt, nachdem das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wie man ja so sagt. Ganz viele Dinge, deswegen ist es halt schade. Ihr lernt zwar jetzt alle dadurch, aber für die Bauern ist es jetzt natürlich ist eine blöde Situation, weil ganz viele Dinge kann man natürlich schon vorher, A, natürlich durch die Wahl der Baufirma, B, durch auch das Thema Vertrag und sowas, kann man schon sehr viel nicht zu 100% ausschließen, aber man kann die Situation schon ganz anders drehen, indem man eben sich einen Vertrag auch mal anschauen lässt und so weiter. Und hier auch überhaupt kein Vorwurf an den Bauherrn, weil nach außen wirken die Firmen ja immer erstmal sehr vertrauenswürdig und renommiert und toll im Marketing und so weiter. So wie der Bauherr das ja hier auch beschrieben hat, ne? Dass er genau davon halt auch überzeugt war und die Leute im Musterhaus waren super nett und so weiter. Da denkt man ja auch erstmal nicht an so eine Situation. Dass sowas aber halt super wichtig ist, das ist halt, merkt man halt immer erst hinterher. Und ihr habt jetzt wirklich, deswegen habe ich da ganz, ganz großen Respekt vor dem Bauherrn, dass er sich jetzt auch hier hingesetzt hat und das erzählt hat, wie es lief und wie es war, weil ihr profitiert jetzt davon. Ne? Und wirklich, die Situation ist einfach, dass man vertraglich da schon ganz viel machen kann. Und ich kann da gerne im Vorfeld auch Feedback geben, weil ich sehe ja auch von unseren Bauleitern, die rausfahren, wo sind zum Beispiel Mängel auf den Baustellen oder ich weiß auch, was bei welchen Firmen vertraglich vielleicht machbar ist und was wird eher schwierig, ne? Wo gibt es da ein bisschen mehr Stress? Kann ich euch natürlich gerne am Anfang auch teilen, diese Informationen, damit ihr vielleicht schon da ein bisschen besser wisst, wo muss ich denn überhaupt hin oder wo habe ich vielleicht nachher auch ein bisschen mehr Stress und muss das halt auch einfach einkalkulieren, weil am Ende ist ja immer eure Entscheidung, aber man sollte halt wissen, worauf man sich einlässt und das ist irgendwo das Wichtige. Also dazu haben wir auch schon Videos gemacht, ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, schaut da gerne einfach mal rein, die können wir auch dann gleich verlinken, die Videos. Zu Vertragsprüfungen, sowas, wo wir das nochmal ein bisschen genauer erklären, worauf man da achten muss. Das sind so die wirklichen Möglichkeiten, um solche Situationen zu vermeiden. Weil wenn man sowas sich anguckt, kann man schon schnell das Gefühl bekommen, ich lasse das vielleicht lieber mit dem Bauen. Aber das ist halt wieder das andere Extrem. Also man muss nur sich wirklich gut drauf vorbereiten. Und wie gesagt, ist überhaupt kein Vorwurf an irgendjemanden, weil es ist halt alles so gut im Marketing und im Musterhaus und die werden ja wirklich dafür bezahlt, dass sie zu euch nett sind und sagen, ja, das ist kein Problem. Das merkt ihr aber halt immer erst hinterher und das ist so das Thema. Ne? Und deswegen sucht euch da wirklich einfach einen Sachverständigen, ob das wir sind oder andere, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, man hat wirklich jemanden dabei von Anfang an, also wirklich schon in dem Thema Angebote vergleichen, Verträge prüfen und so weiter. Deswegen ist das so wichtig. Ja. Und ich hoffe, dass sich die Situation wirklich noch gut lösen lässt und dass das für die Bauherren nachher funktioniert, für die kleine Familie, würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Und für alle anderen, ihr könnt daraus wirklich jetzt sehr, sehr viel lernen für das eigene Bauvorhaben. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Bis nächstes Mal.